Wunderschönen guten Morgen, liebster Volker. Ihr hört Volker, ihr hört Volker. Ihr hört Folge 569. Und du bist der Volker. Ich
Ja,
bin völlig verwirrt hier.
sollte jetzt irgendwie klar sein.
Also Breakfast at Manu Spiels, Folge 569 mit Volker. Und eine kleine Freudennachricht zu Beginn, dass du jetzt deutlich öfter dabei sein wirst.
Echt?
Ja?
Wie das? Ach so, ja, ach stimmt, ja. Also ich habe für den symbolischen Betrag von 73 Cent Breakfast at Manu Spiels gekauft. Jetzt mein Podcast. Wir werden auch gleich gesponsert von Snickers und Lucky Strike. Und
Der heißt
ja.
jetzt Hatred at Manu Spiels.
Ja, er heißt jetzt Hate und. Ach, scheiße, ich kenne nicht mal das englische Wort für Verderben. Meine Güte, dabei spiele ich gerade Darksiders 2. Da
Peinlich, ich
gibt's
werf
auch.
dich wieder raus.
Mach
So,
mal.
lass uns über ein schönes Spiel reden. Wir haben heute uns Papo.io vorgenommen. Ein PSN-Exclusive, ein kleines Indie-Game von einem neuen Studio, gegründet von Wander Caballero, der auch eine gewisse Bedeutung hat für dieses Spiel.
Ja, Vander oder Wander. Ich glaube, im Englischen spricht man den Vander aus. Ist ja auch egal.
Aber er ist ja kein Engländer und
Doch, doch, die
kein
sitzt
Ami.
real.
Ja, aber der ist doch bestimmt irgendeinem spanisch sprechenden Land.
Also, er spricht Spanisch, glaube
Eben.
ich. Ach, egal, scheiß drauf. Er ist Weltbürger. Also, Weltbürger Caballero verarbeitet darin die Alkoholsucht seines Vaters. Und der kommt wohl aus einer relativ reichen Familie und der Vater. Ja, war halt alkoholkrank und das hat die Kindheit relativ traumatisch beeinflusst. Und deswegen legt er auch Wert drauf, ja, gleich zu sagen, dass das kein Spiel ist, was eigentlich Spaß machen soll.
Genau, aber so mit der Holzhammer, wie es jetzt klingt, geht's ja gar nicht. Das Spiel ist natürlich eine Metapher für diesen ganzen Alkoholismus. Und wer jetzt Angst hat, dass wir hier das Ende des Spieles gespoilert haben, mitnichten, weil der gute Caballero eigentlich gleich mit dem allerersten Screen sagt, hier geht's um eine Metapher, hier geht's um den Alkoholismus meines Vaters. Das ganze Spiel dreht sich ja um einen kleinen Jungen, der in einem, ja, es wird nicht näher spezifiziert, aber es ist so ein typisches Faia oder wie man das auch immer ausspricht, so ein brasilianischer Slum vor Ort. Und der läuft da durch die Gegend und hat dieses große Monster dabei, was eine Mischung aus Nashorn und rosa, kann man gar nicht so genau sagen, gell?
Ja, also ich fand, Nashorn ist nicht schlecht. Er bewegt sich, wenn er rennt, sieht man so ein bisschen wie so ein Orang-Utan oder
Genau,
so.
Orang-Uta mit Nashornkopf.
Genau, und rosafarben, damit es auch noch so ein bisschen diabolisch aussieht.
Ja, aber genau, also diabolisch und nett.
Ja,
Weil es
soll
gibt
er
ja
ja.
zwei Zustände für diesen,
Ja.
für
Wo,
dieses Monster.
wobei du noch vorschießen musst, bevor du ja in diese Spielwelt gehst. Das ist ja eigentlich nur die Fantasiewelt des Jungen. Du siehst ihn ja am Anfang in diesem Schrank sitzen. Und draußen tobt ja irgendeine Vatergestalt oder ähnliches. Man sieht das ja nur schemenhaft und er flüchtet sich ja dann quasi in diese imaginäre Welt. Das ist so, das ist ja wahrscheinlich auch schon die erste Metapher. Also wahrscheinlich viele Leute machen das ja dann, wenn irgendwelche Elternteile problematisch sind oder Freunde sich halt in irgendwas geistig Inneres zurückziehen.
Genau, und in diesem Schrank öffnet sich dann das magische Tor in die Fantasie. Eine Kreidezeichnung mit einem Zahnrad, die dann auch im ganzen Spiel immer wieder irgendwelche Tore öffnet oder Schalter löst. Also es ist sehr offensichtlich auch und sehr klar gemacht, dass es hier um eine Fantasiewelt geht. Und diese ganze Spielwelt ist ja auch eigentlich wie ausgestorben. Also es gibt eigentlich nur dich, diesen kleinen Jungen, den du steuerst, das Monster. Ansonsten gibt es nur leere Häuser und verlassene Straßen und ein kleines Mädchen, was noch dir Signale gibt.
Und dich ja am Anfang erstmal so ein bisschen da durchleitet und dann noch später deinen Begleiter, wie hieß er, Lula, das ist so eine Art Jetpack.
Genau, der Roboter, so dieser imaginäre Friend, der imaginäre Freund, der dann auch dich wirklich mit einem Jetpack beisteuern kann in deiner Fantasiewelt.
Genau.
Genau.
Ja, was macht man? Die zwei laufen da durch. Ich meine, du triffst Monster ja die erste Spielstunde oder halbe Stunde erstmal gar nicht. Du läufst ja erstmal durch und löst ja, das ein oder andere Schalterrätsel, die ja wirklich bewusst einfach gehalten sind. Das muss man oder kann man vorab gleich sagen, ohne zu spoilern, aber ich glaube, die Rätsel dürften niemand wirklich herausfordern. Also ich war bei keinem irgendwie länger als 2, 3 Minuten beschäftigt.
Nö, das hat das Spiel auch definitiv nicht im Vordergrund. Die Schalterrätsel sind sehr, sehr einfach, aber es sind sehr schöne Ideen dabei, wie ich finde. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Spiel repetitiv sei, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Also es gibt schon immer wieder ähnliche Elemente, aber die Rätsel, wie sie dann funktionieren, man kommt immer sehr schnell drauf, aber sind wunderschön unterschiedlich gestaltet auch.
Ja, total.
Also wir können ja mal so ein Beispiel bringen. Zum Beispiel kann man öfter diese Häuser bewegen. Ja? Also es gibt so ganz am Anfang steht so eine kleine Kiste rum, die hebt man hoch und in dem Moment, wo man die Kiste hochhebt, also die kleine Box, sieht man, wie sich ein großes Haus bewegt und man kann eben diese Klötze dann auf der kleinen Kreidezeichnung platzieren und be dann bewegen sich richtige Häuser, um irgendwelche Brücken zu bauen. Ist jetzt
Genau.
aber nicht so, dass dieses Element alle Nase lang vorkommt, sondern dieses Element kommt gezielt an bestimmten Stellen rein, an anderen Stellen baut man irgendwelche hohen Türme mit Häusern und kann die dann wie eine Schlange bewegen. Also die Elemente sind die gleichen, aber die Rätsel, wie sie dann gemacht werden und die Lösungen sind sehr unterschiedlich.
Auf jeden Fall. Also du hast einmal so dieses Brückending, dann hast du ja später auch noch Verschieberätsel, dann Reihenfolgen, Abfolgen und so weiter. Ist natürlich alles linear aufgemacht. Das heißt, es gibt ja auch immer nur eine Lösung. Aber ich fand die Abwechslung gerade bei der Szene, die du zuletzt beschrieben hattest, wo man die Häuser stapelt, das fand ich ganz, ganz grandios, wo du dann dieser Stapel wird immer höher und höher und dann bewegst du die so, um eine Brücke nach oben zu schaffen. Das fand ich richtig klasse. Ja. Das läuft ja auch alles gut, Komma bis.
Im Vordergrund steht natürlich die Stimmung. Also es ist eine sehr schöne Musikuntermalung auch und man läuft durch dieses malerische Dorf, also malerisch wirklich im wörtlichen Sinne auch. Es ist eine sehr traumhafte Stimmung. Diese Fantasiewelt dieses Jungen wird auch sehr, sehr, sehr schön dargestellt. Und dann trifft man auf dieses Monster, was aber ein sehr freundliches Monster ist. Da erinnert das Spiel dann in den Momenten, wo das Monster gutgesinnt ist, so ein bisschen an, na, wie heißt dieses Spiel, wo man dieses Mädchen mit dem großen Monster spielt?
Majin and the Forsaken
Genau.
Kingdom oder Ico.
Ico, genau. Aber
Ico.
das Monster war natürlich mehr bei Majin. Daran erinnert es dann so ein bisschen, es kommen dann auch so Elemente vor, wie das Monster schläft, und dann kannst du auf dem Bauch hüpfen, um irgendwie höher gelegene Stellen zu erreichen. Wenn du dann an dieser höher gelegenen Stelle bist, kannst du quasi außen rumlaufen und dann wieder ein Tor öffnen, damit das Monster wieder durchkommt zu dir. Solche Rätsel gibt es natürlich auch.
Ja, es ist halt ein klassisches Buddy Game zunächst. Also zumindest willst du dir diesen Eindruck, erweckst du ja erstmal. Wenn du auf Monster triffst, ist er ja erstmal dein Freund. Ihr müsst die Rätsel zusammen lösen. Man muss ihn ja mit diesen gelben Kokosnüssen, die überall rumliegen, locken, dass er dann beispielsweise auf den Schalter tappt und dann öffnet sich ein neuer Weg. Und da macht man ja erstmal so ein bisschen Teamplay oder eben man springt wieder von seinem Bauch. Und da ist er ja ein super netter Zeitgenosse. Er redet nicht, genau wie das Mädchen in Ico. Aber ja, ist halt einfach da und wie er so da tump entlang trottet, ist er eigentlich ein ganz netter Typ.
Eine sehr schöne Sequenz ist auch, wenn man den Fußball findet.
Oh,
Gehört überhaupt nicht so zum Spiel, zum Rätsel des Spiels dazu. Aber man kann diesen Fußball Richtung Monster kicken und dann nimmt er den, fängt den und wirft ihn wieder zu dir zurück. Du kannst ihn auch wieder fangen. Also es wird schon klar, dass die zwei auch eine Verbindung haben. Also das Monster reagiert sonst ja immer nur auf diese Kokosnüsse und auf dich eigentlich gar nicht und schläft ein. Aber es ist in den Momenten dann trotzdem klar, dass die zwei sich trotzdem mögen und irgendeine Verbindung haben.
sie brauchen sich halt irgendwie.
Genau.
Das ist halt jetzt da.
Und dann kommt der Bruch im Spiel mit den Fröschen.
Oh ja, wenn Monster einen grünen Frosch frisst und grüne Frösche, ich glaube, das warnt einem das Spiel ja noch, dass Monster grüne Frösche viel attraktiver findet
Als
als
alles andere.
alles andere auf der Welt, dann wird er zu einem flammenlodernden Biest. Ich habe einen schönen Vergleich gelesen neulich, der sieht dann aus wie der Flame Lurker in Demon's Souls. Wer das gespielt hat, weiß, das ist ein unglaublich schrecklicher Bossfight. Sogar noch verglichen mit den anderen, die auch schrecklich sind, ist das noch schrecklicherer, fand ich. Und ja, dann attackiert er den Spieler halt mit nicht tödlicher Gewalt, muss man dazu sagen. Er wirft ihn rum, der Junge schreit und wie am Spieß und Monster ist halt auch nicht mehr abzubringen von seiner Rage. Man kriegt ihn dann auch nicht wieder dazu, runterzukommen. Und der Spieler kann ihm ja auch nichts entgegensetzen. Er ist ja körperlich hoffnungslos überlegen. Es gibt ja auch kein Kampfsystem
Ja,
oder.
ist ja ungefähr 20 mal so groß oder 10 mal so groß wie der kleine Junge. Und er
Sehr
steht einem dann ganz schön im Weg. Also wenn man dann irgendwo wieder hin möchte auf irgendeine Treppe hoch, das Monster sieht dich, rennt dir hinterher und schlägt dich grün und blau, aber du kommst halt nicht an dem Monster vorbei, bis es sich wieder beruhigt hat.
Ja, dazu musst du ihm ja dann so eine blaue Kokosnuss zuschmeißen oder du hältst ihn sonst irgendwie auf. Aber ja, davor ist erstmal Rage. Und das ist natürlich alles metaphorisch, wie alles in einem Spiel. In dem Moment ist natürlich klar, dass der betrunkene Vater, der sich da vom Paulus zum Saulus zurückverwandelt und ja, eben sehr gefährlich ist.
Also da ist das Spiel auch nicht ganz konsequent an den Stellen. Also das ist schon klar, dass das der Vater ist. Steht ja, wie gesagt, auch am Anfang drin. Es wird auch überall erklärt. Ist auch klar, dass die Frösche, dass er süchtig ist nach diesen Fröschen und die diese Wut in ihm entfachen und er sich dann nicht mehr unter Kontrolle hat und dann eben auch diese Bindung zu dem Jungen nicht mehr so wichtig scheint. Aber so diese vergorene Frucht ist jetzt ein rein spielerisches Element, oder? Hast du dafür irgendwie eine Metapherdeutung gefunden?
Nicht wirklich. Also die eigentliche Geschichte beginnt ja dann, wenn er zum ersten Mal hohl dreht, dass quasi dieses Mädchen zu dir sagt, naja, komm, ich führe euch zum Schamanen. Und dass dann quasi das Spiel sich darum dreht, naja, wir müssen diesen Schamanen finden, weil dort wird der Vater Heilung finden.
Ja, aber eigentlich geht es doch um die Heilung des Roboters, weil der Vater den Roboter zerstört hat, den der Junge so lieb hat.
Boah, jetzt hast du aber fies gespoilert. Das ist doch erst gegen Ende vom Spiel.
Nee, ist ja kein Spoiler. Es ist ja nur anfängliche Story. Also mehr Story gibt es ja gar nicht. Man läuft ja rum und dann geht der Roboter kaputt und dann versucht man den Roboter zu heilen. Also das jetzt,
Genau.
das ist so diese spielerischen Ziele, die man hat.
Ja, plus halt den Vater irgendwie. Das Spiel gaukelt einem halt vor, es gäbe eine Art Heilung. Und das ist ja eigentlich die Core-Message,
Genau, da wollen wir jetzt auch gar nicht weiter spoilern, weil das Ende
das.
wirklich sehr berührend ist.
Ja.
Bis dahin sollte man dann schon selber spielen. Es ist auch nicht wirklich lang.
Nö.
Du hast es direkt nach der Gamescom, als du mit dem Mr. Caballero gesprochen hast, direkt durchgespielt. Ich habe es auch direkt nach der Gamescom an zwei Abenden durchgehabt, so circa ja, 3 bis 4 Stunden oder so.
Ich denke auch, 3 bis 4 kannst du es schaffen.
Ja. Man bleibt wirklich nicht hängen an den Rätseln, man kann es sehr flüssig durchspielen. Fühlt sich trotzdem sehr gut unterhalten. Am Anfang hat es eine super angenehme Stimmung und gehört aber dann auch zu den Spielen, ohne jetzt zu viel zu verraten, die einem dann auch sehr in eine sehr unangenehme, emotionale Lage versetzen können, je nachdem, wie man selber zu der Thematik steht.
Ja, das war das, was wir in Köln besprochen hatten, weil da ging es dann auch darum. Ich habe gemeint, naja, wie willst du ein Spiel aufbauen, was quasi keinen Spaß macht? Ja, wie funktioniert das? Und Wanda Caballero hat dann auch gemeint, ja, also wir sind eigentlich nicht mehr in den 80ern. Spiele können heute noch ein bisschen mehr als nur klicki-bunti und spaßwitzig sein. Und ja, das ist eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung vom Medium, dass man halt sagt, okay, wir probieren es jetzt auch mal als Geschichtenerzählung mit ganz viel Metaphorik drin, wo die Leute dann zum Schluss halt auch zurückbleiben und sich überlegen müssen, puh, und ich glaube, jeder, der das Ende gesehen hat, also der wird erstmal, keine Ahnung, also ich habe erstmal die PS3 ausgemacht und keine Ahnung, ein bisschen nachgedacht oder war zumindest nicht gerade in allzu guter Stimmung.
Ja, aber das finde ich auch toll, wenn Spiele das jetzt endlich schaffen. Oder was heißt endlich, wenn Spiele das schaffen können, dass man danach die Konsole ausmacht und sagt, ich möchte jetzt darüber nachdenken, was hat mir das Spiel gegeben? So, das ist doch wahnsinnig toll. Das können Filme schon sehr lange. Spiele kommen jetzt gerade auf den Weg dahin. Indie-Spiele machen das auch schon länger. Aber jetzt auch so, ich meine, dieser Caballero, das ist zwar jetzt ein Indie-Studio, aber der hat früher bei EA gearbeitet, hat bei Need for Speed und FIFA mitgearbeitet und jetzt kommt hier so ein persönliches Spiel. Ist schon eine schöne Weiterentwicklung,
Ja klar,
was man
es
hier
ist halt,
beobachten kann.
ja, Indies können sich das halt in dem Moment leisten, weil hier entwickelst du ja nicht nach irgendwelchen Fokusgruppentests, Diktaturen, die dann halt sagen, das und das Feature muss rein und das muss passieren. Du kannst also, da sehe ich den Teilbereich der Videospiellandschaft halt immer wieder als wichtigen Impulsgeber. Vor allen Dingen gerade jetzt bei Pappo, weil auch ja kein Fingerpointing betrieben wird. Es kommt ja am Ende dann kein Screen von wegen, was weiß ich.
Don't drink and play oder so, ja, genau.
Ja, jährlich sterben 10 Millionen in den USA oder Millionen Kinderleben sind zerstört. Das macht ja gar kein Fingerpointing. Es lässt wirklich alles offen. Und das finde ich ja relativ stark, dass man da.
Es ist wie so ein kleines Biografiespiel eigentlich. Also man erlebt die Geschichte des Caballeros würde ich jetzt nicht sagen, sondern man erlebt seine Gefühlswelt, die er da hatte und wie er das verarbeitet hat zu einem Spiel. Man hat ja trotzdem Spaß damit. Das ist ja das Schöne dabei. Also es ist ein Stück interaktive, emotionale Begleitung dieser Phase, die er da durchlebt hat. Und ich fand es sehr toll, daran teilhaben zu dürfen, weil ich A, trotzdem mit dem Spiel, auch mit diesen kleinen Rätseln und mit der ganzen Atmosphäre zu Beginn trotzdem sehr viel Spaß hatte und danach, nachdem das Spiel durch war, einfach berührt war. Ja? Und ja. ich war danach ja nicht so bedrückt und gekränkt und traurig, dass ich jetzt dachte, so ein Arsch, der hat mir jetzt den Abend versaut. So schlimm ist es ja nicht. Sondern man hat einfach so was Persönliches von diesem Spiel mitgenommen, was sich auf jeden Fall lohnt, sich das Spiel anzuschauen.
Ja, ich finde, das war eben auch die Leistung, dass du halt sagst, du nimmst, dann jeder nimmt persönlich dann wahrscheinlich auch wieder was anderes.
Absolut, ja.
Das, was man beispielsweise auch Ico schon angelastet hat, oder was heißt angelastet, das klingt negativ, angerechnet, dass man halt sagen konnte danach, okay, du erlebst diese Geschichte von den beiden eigentlich so ein bisschen auf deine Art. Und das finde ich auch gut, dass Pappo einem da nicht vorschreibt, so und so hast du das zu erleben, weil du kannst das Ende ja zum Beispiel einerseits auch traurig sehen, du kannst es auf der anderen Seite auch, ja, wie soll man sagen, schon fast als Erlösung sehen, ja. Also da gibt's ganz viele Deutungsmöglichkeiten. Und bei mir war es halt einfach so, dass die Umsetzung, wie es gemacht wurde, dass einem da so viel Freiraum gelassen wurde, dazu geführte, dass ich auch gesagt habe, alle technischen Schwächen, ja, sehe ich gerne wohlwollend drüber hinweg.
Das ist völlig lächerlich. Also tut mir leid, liebe Magazine, so einem Spiel eine Wertung zu geben, ist einfach völlig daneben. Es geht einfach überhaupt gar nicht. Es ist, Spiele mit Wertung zu bewerten, ist ja sowieso so ein Randthema. Wenn es jetzt darum geht, welchen Kriegsshooter kaufe ich mir, dann lasse ich mir das ja noch argumentativ erklären, für welches Spiel will ich lieber mein Geld ausgeben, wo habe ich mehr Spaß davon. Aber bei so einer persönlichen Geschichte da eine Zahl drunter zu schreiben und irgendwelche Grafikfehler oder technischen Mängel oder die Rätsel sind nicht anspruchsvoll genug drunter zu schreiben, das ist einfach so am Thema vorbei.
Das ist auch totaler, also ich war schwer enttäuscht, muss ich sagen, da bin ich dann auch wieder so ein Foren-Kiddie, dass die Edge da mit 4 von 10 reingegangen ist, gerade die Edge, ja, weil eigentlich ist das ja ein Magazin, was das Medium und auch das Schreiben über das Medium in den letzten Jahren gravierend nach vorne gebracht hat, ja. Und dann gehen die da rein und sagen, ja, die technische Umsetzung und die Rätsel. Also ich weiß nicht, auf was der Typ oder die Frau war, die das getestet hat, ja. Und irgendwie, es gab viel emotionalere Besprechungen dazu. Ich glaube, in der GameSpot hat die Autorin darüber geredet, dass ihre Mutter auch Alkoholikerin war und wie sie sich da quasi in diesem Spiel wiedergefunden hat, ja. Und das zeigt halt auch, also Pappo ist das Beispiel, was mir jetzt so spontan einfallen würde, dass Wertung manchmal überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, definitiv. Ja. Da will ich was Persönliches vom Autor hören, was er bei dem Spiel erlebt hat, um nachvollziehen zu können, ob mir das Spiel auch was geben kann. Ne? Also so kann ja eine Wertung auch aussehen, zu sagen, hier, dieses Spiel hat mich persönlich berührt, weil... Genau. Und wenn du auch zu diesem Thema Bezug hast oder auch im Gegensatz, also ich würde vielleicht auch bei so einer Wertung erwarten, zu sagen, Leute, wenn ihr irgendwie selber vielleicht alkoholkranke Eltern hattet, ist dieses Spiel unter Umständen vielleicht für euch schwer zu ertragen oder vielleicht sogar gut zu ertragen oder wie auch immer. Aber darüber muss man doch reden, um diese Thematik, die dieses Spiel transportiert und die Persönlichkeit und nicht irgendwelche Grafikfehler.
Aber so machst du das halt, das hat es für mich in ein paar Sachen ein bisschen kaputt gemacht, also zumindest magazinseitig, auch in irgendwelchen Forenbeiträgen bei der, was weiß ich, 4Players beispielsweise hat Jörg Leubel einen richtig guten Test dazu geschrieben. Und dann drunter stehen nur irgendwelche Kiddie-Kommentare von wegen, oh, das ist doch alles Bullshit und diese Artifati-Scheiße. Dachte ich dann auch, ja gut, dann lass die Finger weg. Es gibt genug Call of Duties, die ihr zocken könnt und geht dorthin. Ist auch in Ordnung. Ich meine, das Spiel hat ein Budget von 1,5 Millionen. Natürlich bringst du damit keine High-End-Spielbarkeit auf den Schirm, ja.
Aber es ist wieder einer dieser Kandidaten, so wie Journey, dessen Entwicklung ich begrüße, dass es so 2-3 Stunden Häppchen-Spiele gibt, die man an einem Abend spielen kann.
Genau.
Um so ein Häppchen zu haben. Also ich finde diese Entwicklung super gut, gerade weil man dann auch in dem Thema einfach drin ist. Ja? Also so eine Story, so eine packende Atmosphäre kriegst du nicht in 20 Stunden Spielen unter. Also nee, das ist auch zum Beispiel, ich habe neulich Red Dead Redemption zu Ende gespielt, was ja immer so ein Vorzeigekandidat ist für dichte Atmosphäre. Und ich finde, gerade da hätte es dem Spiel gut getan, etwas kürzer zu werden. Von daher begrüße ich diese 3-4 Stunden Spielchen, finde ich genau die richtige Größe, um so eine Atmosphäre zu transportieren, wie Journey zum Beispiel es auch geschafft hat. Journey hätte sich auch nicht über 10 Stunden getragen.
Überhaupt nicht. Das wäre dann wirklich repetitiv und langweilig.
Und wenn das Spiel jetzt aufgeplustert wäre auf 5, 6, 7 Stunden, dann wären nämlich auch diese Schwächen, die das Spiel oft ganz offensichtlich auch an vielen Stellen hat, natürlich, wären dann auch viel deutlicher zum Tragen gekommen. Aber ich finde, das muss man auch argumentieren, dass man sagt, wenn man 3 Stunden spielt, dann kann man auch mal über einen Bug oder so hinwegsehen. Ne?
Ja, es zeigt ja auch so ein bisschen eine Parallele zum Film. Weil du gehst ins Kino, du kommst 2, 3 Stunden später wieder heim und dann hast du auch noch ein bisschen was, wenn der Film gut war, zum Nachgrübeln und hast auch noch ein bisschen Zeit über das, was du da gespielt hast, ja, zu reflektieren. Ja. Wenn das 20, 30 Stunden hat, ich wusste bei Red Dead auch nicht mehr, an welcher Stelle John, wie hieß er, Marstow, Barstow, irgendwie sonst was.
John Marston.
Ja, Marston, genau, auf einmal den übelst emotionalen Moment hatte. Ja, das wüsste ich nicht mehr. Bei Pappo dagegen könnte ich spontan locker 4, 5 Stellen sagen, wo ich sagen würde, wow, da war ich extrem berührt, ja. Und zum Beispiel die Fußballstelle oder auch später auf der Seilbahn und das ganze Zeug, das sind Stellen, die sind absolut grandios, ja.
Gut.
Ja.
Also, geht los und spielt's. Lohnt sich auf jeden Fall, das PSN dafür einzuschalten. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendwie exklusiv bleibt, ob es temporär exklusiv ist, aber zurzeit leider nur auf der PS3 erhältlich.
Wäre ein Grund, eine PS3 zu kaufen.
Unbedingt. Gut. Dann
Alles.
danke ich dir und wir hören uns beim nächsten Mal.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.